Eigentlich ist alles gesagt. In diesem Gottesdienst durch Gebet und Lied, da kann man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ich möchte es nur noch mal bekräftigen. Ja, wir hatten schon mal eine Predigt unter dieser Überschrift oder zumindest unter der Unterschrift: Christsein, Lust oder Frust. Was ist unser Leben? Was ist euer Leben als Christen? Wie ist das geprägt? Mehr durch Frust oder mehr durch Lust? Und wenn ich hier von Lust rede, dann ist natürlich gemeint, es ist die Lust am Herrn. Gemäß Psalm 37, es ist die Lust am Herrn. Habt ihr Lust am Herrn, wenn ihr morgens aufwacht? Ja, ein neuer Tag beginnt, Gott sei Dank. Die Lust am Herrn, was wird heute kommen? Dankeschön. Was wird heute kommen? Was wird er mir schenken? So was Erwartendes. Das Verständnis des heutigen Textes, Predigttextes im Römerbrief, Kapitel 8, Verse 12 bis 17, ist auch ein Schlüssel. Wenn wir diesen Text richtig fassen und richtig verstehen, dann macht das, dann kann das den Unterschied ausmachen zwischen einem Leben in der Freude und Lust am Herrn und einem Leben in Verzagen und Frust und Dunkelheit und, sag ich mal, christlichem Pessimismus. Das kann den Unterschied machen. Bevor wir in den Predigttext einsteigen, der Anker zur letzten Predigt. Denn das hängt ja alles irgendwie zusammen. Das können wir ja gar nicht in richtig getrennten Absätzen predigen. Nochmal der Vers 8, nochmal Römer 8, Vers 11 vom letzten Mal. Da steht: Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Meine Betonung heute Morgen ist unterstrichen da drüben. Der Geist Gottes wohnt in uns. Wir sind doch in der Osterzeit, deshalb lasst mich das so formulieren. Wir haben eigentlich immer Osterzeit, ja, das ist immer aktuell. Der auferstandene Jesus lebt und wohnt in uns. Als Person. Das ist, wir sagen nicht einfach nur, das Wort Jesu lebt in uns. Das Wort, das Gott uns gesagt hat, seine Lehren, die er uns gesagt hat, das, was er getan hat, das lebt auch. Aber viel wichtiger ist, er selbst mit seiner Kraft, mit seiner Auferstehungskraft, er lebt in uns. Das ist ein Wunder. Das ist ein ausgemachtes Wunder. Und das ist die Basis für das heutige Wort. Und ohne diese Basis muss es zusammenbrechen. Ihr werdet nicht glücklich ohne das Wissen. Ich lese den Text von heute. Römer 8, Verse 12 bis 17. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater. Der Geist, das ist der Geist Gottes, selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. So wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Soweit der Predigttext. Ich gehe das mal Vers für Vers durch, soweit ich noch kommen. Ja, dann geht's los. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Vers 12. Erstmal Fleisch, ein eigenartiger Begriff. Ja? Die meisten von uns kennen das. Was verbindet ihr mit Fleisch? Frag einfach mal so in die Runde. Alte Mensch, ja.
Ja. Menschliche Natur.
Ja. Der alte Mensch, die menschliche Natur ohne Gott, der natürliche Mensch, das ist Fleisch. Es ist der Mensch, der so in Rebellion gegen Gott ist. Es ist auch der Mensch, der sich gar nicht um Gott kümmert, dem Gott egal ist. Es ist auch der Mensch, der sein Leben führt, ohne dass er mit Gott rechnet, ohne dass er Gott einbezieht als denjenigen, der ihn ja gemacht hat und der ja sein Herr ist eigentlich. Es ist der ganze Mensch, der versucht, in seinen Plänen und seinen Konzepten und seinem Streben von Gott unabhängig zu sein. Klammer auf, denken wir in unseren Plänen, die wir so stricken und machen, an Gott? Denken wir, dass er was dazu sagen möchte? Klammer zu. Das ist der alte Mensch. Mir fiel das Wort Fleisch so sehr ins Auge. Und das ist jetzt ein bisschen unappetitlich, was ich sage, aber wenn du ein Stück Fleisch nimmst und legst das nach draußen in die Sonne, in den Regen und lässt es da liegen, was passiert damit? Es verwest, es wird abgebaut, es wird zu Staub. Es wird zu Staub. Es hat keinen Sinn für die Ewigkeit. Es verbleibt in der Erde. Es verbleibt im Kreislauf. Es war interessant, ich hatte ein kurzes Gespräch mit einer Kollegin von mir. Ich bin Lehrer, Erdkundelehrer auch, und hatte ein Gespräch mit einer Erdkundekollegin, Biokollegin, die sagte, ach, es ist eine schöne Vorstellung für mich, wenn ich später mal die Bäume füttere. Ja. Aber das ist so arm. Das ist so arm. Die Bäume füttere als Asche. Da sind ja viele Mineralien drin. Oh, wir haben viele Mineralien hier. Ja, das ist ein richtiger Dünger. Ja, wenn aber unser Fleisch, unser Leben auf dieser Erde verharrt, was bleibt? Es ist geistlich auch so. Paulus spricht im Galater 6, denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Es verdirbt, er verdirbt, wie das Fleisch verdirbt. Aber auch geistlich verdirbt er. Sein Leben ist sinnlos, er geht ins Verderben. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Was das bedeutet, auf den Geist säen, da möchte ich noch später drauf eingehen. Es ist eine eigenartige Formulierung, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet. Was könnte das heißen? Was könnte das heißen? Wir sind dem Fleisch nicht verpflichtet. Also dem alten Menschen, dem sündigen Menschen meiner Natur. Der sind wir nicht verpflichtet. Also, liebe Gemeinde, liebe Freunde, am Ende dieses Jahres, wenn Gott will und ich lebe, werde ich in Rente gehen. Ja, und ich bin Lehrer, wie gesagt, und jetzt bin ich schön in der Rente und stellt euch vor, eines Tages steht der Schulleiter vor der Tür und sagt, Herr Siegburg, ich brauche Sie heute für die dritte, vierte, fünfte Stunde Englisch, Erdkunde, Englisch. Was würde ich sagen? Ich würde vielleicht sagen, oh ja, ich bin ein freundlicher Mensch und ach ja, wenn Sie so unbedingt nötig haben, dann komme ich auch mit. Aber der wird das nicht machen, weil er weiß, ich bin ihm nicht mehr verpflichtet. Ja, Er hat keine Ansprüche mehr an mich. Er kann mir nicht sagen, du tust dieses und du tust jenes und du, das, du tust A dann und B dann. Er hat keine Ansprüche mehr an mich. Unser Fleisch hat keine Ansprüche mehr an uns. Wisst ihr, was das auch bedeutet? Dass Sünde nicht mehr zwangsläufig ist. Dass Sünde nicht mehr unvermeidlich ist. Sünde ist immer vermeidbar. Das möchten wir gar nicht glauben. Es möchte das auch nicht glauben, wenn ich so sehe, wie häufig ich sündige. Und dennoch ist das so. Als Kinder Gottes, wenn wir in der Auferstehungskraft Jesu leben, wenn die Auferstehungskraft Jesu in dir wohnt, wenn der Geist Gottes in dir wohnt, dann ist Sünde nicht mehr unvermeidbar. Gott hat einen Weg gemacht. Du gehst vielleicht auf einer breiten Straße und du gehst immer geradeaus. Und diese Straße, weißt du, die macht dir Angst. Da ist so viel Verkehr, da ist es so gefährlich, da stürzt du, du willst raus. Es gibt immer einen Weg, und wenn er noch so klein ist, wo Gott dich rauslassen möchte. Das ist ganz biblisch, liebe Freunde, 1. Korinther 10, 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Bisher. Weil ihr ja im Fleisch wart ohne Gott. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Es geht um die spezielle Situation hier der Korinther, aber ich denke, das kann man sehr verallgemeinern. Er schenkt uns nichts über den Weg an Versuchung, an Anfechtung, was nicht irgendwo einen Ausweg hat, wo er nicht irgendwo einen Ausweg schenkt. Und wie oft verpassen wir den? Das ist mir sehr bewusst. Ich verpasse ihn sehr oft. Ich sage gleich noch etwas dazu, wie wir ihn nicht so oft verpassen, wie wir ihn besser finden. Ich gehe weiter zum nächsten Vers dazu. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ich beginne mit dem unterstrichenen Teil dieses Verses. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Manche Menschen meinen, ich muss erst die Taten des Leibes töten. Dann werde ich leben. Ja, sie verstehen diesen Vers miss. Die denken, ah ja, das ist die Bedingung. Das ist die Bedingung. Ich muss durch den Geist die Taten des Leibes töten. Dann werde ich leben. Es ist anders zu verstehen. Es ist so, dass weil ich lebe, weil die Auferstehungskraft Jesu in mir lebt, weil der Geist in mir lebt, deswegen und nur deswegen kann ich durch den Geist die Taten des Leibes töten. Und das heißt ja auch, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Wenn ich Kind Gottes bin, wenn diese Auferstehungskraft Jesu in mir lebt, dann darf ich mich darauf verlassen. Das werde ich tun. Ich werde durch den Geist Gottes die Taten des Fleisches töten. Bei all den Sünden, bei all dem Versagen, das mir anheim ist, noch solange ich auf dieser Erde bin. Ich darf das wissen. Du wirst als Kind Gottes, wenn der Geist dich leitet, die Taten des Fleisches töten. Wir hatten gestern auf dem Geburtstag, wir hatten eine kleine Geburtstagsfeier, da waren wir eingeladen und da kamen wir so ins Gespräch über unsere Eltern. Und da war das so interessant zu beobachten oder interessant zu hören, was wir doch von unseren Eltern alles mitnehmen, so an Verhaltensweisen. Ja, auch ganz äußerlich, wie wir uns bewegen manchmal, wie wir mit unserem Fuß wippen. wie unsere Stimmlage, ja, vieles, weil es in unseren Genen ist. Wir haben die Gene unserer Eltern. Wir tun das unbewusst, ja. Das muss man mal beobachten. Kommen die Eltern raus, ja, ob einem das manchmal gefällt oder nicht, das ist eine andere Sache. Liebe Gemeinde, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, der kommt raus. Das dürft ihr wissen, der Geist Gottes kommt raus. Er wird dich leiten, das ist eine Zusage. Ihr werdet leben, heißt es hier. Wir müssen diesen Satz von eben etwas anders formulieren. Weil ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Deshalb werdet ihr leben. Oder andersherum, weil ihr lebt, deshalb werdet ihr die Taten des Leibes töten. Ja? Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist, ob das klar ist, dieser Unterschied. In meiner ersten Predigt hier in dieser Gemeinde oder in der zweiten habe ich eine Geschichte erzählt. Und es kann sein, dass noch einige diese Geschichte kennen. Und es ist sowieso eine bekannte Geschichte. Und die ist uralt. Das ist die Geschichte von dem Indianer, der zum Glauben kam. Weiß nicht, ob er das noch wisst. Ein Indianer kommt zum Glauben an Christus. Und dann sagt sein Bruder, ja, okay, du bist jetzt Christ. Und? Was ist jetzt? Was bedeutet das? Und dann sagt der Indianer, vorher, als ich noch nicht Christ war, da war ein schwarzer Hund in mir. Ja, okay. Und jetzt? Ja, jetzt ist ein Weißer dazugekommen. Und? Was treiben die so? Ja, die kämpfen miteinander. Die kämpfen miteinander. Da höre ich mal auf. Ich erzähle die Geschichte gleich weiter. Das ist nämlich der Vers, den wir eben gelesen haben. Ich gehe nochmal zurück. Gehen wir zurückgehen. Ja, da ist das. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, das ist dieser Kampf, in dem wir stehen als Christen Tag für Tag. Minute für Minute. Wir stehen jeden Tag in dieses ganz normal. Das ist das normale Christenleben. Geist gegen Fleisch. Das ist, da müsst ihr euch nicht wundern. Das ist so. So, jetzt gibt's ein großes Missverständnis bei manchen Leuten. Bei mir hat's das auch gegeben. Die meinen nämlich, sie müssten den schwarzen Hund töten. Sie meinen nämlich, sie müssten das Fleisch töten. Ich sag euch, liebe Gemeinde, das könnt ihr nicht. Das kannst du nicht. Das ist unmöglich für dich. Du bist ein schwacher Mensch hier. Du kannst den schwarzen Hund nicht töten. Da kannst du es nicht gegen aufnehmen. Hier steht das auch nicht. Da steht auch nicht, du sollst das Fleisch töten. Da steht auch nicht, du sollst den Leib töten. Da steht, du sollst die Taten des Leibes töten. Du sollst die Werke des Fleisches töten. Den schwarzen Hund kannst du nicht töten, aber du sollst verhindern und du kannst verhindern, dass er dich beißt. Du kannst verhindern, dass er dich anspringt und umrennt. Das darfst du im Geist Gottes. Das kannst du verhindern. Wie ist das möglich? Hier erzähle ich die Geschichte weiter. Geht nicht lange. Also, der Indianer hatte gesagt, der weiße und der schwarze Hund, die kämpfen. Ja, die kämpfen gegeneinander. Okay, und sein Bruder sagt, ja, und wer gewinnt die Oberhand? Er meinte nicht, wer siegt letztendlich, sondern er meinte tatsächlich im ganz normalen Alltag, wer gewinnt die Oberhand? Und was hat der christliche Indianer gesagt? Der, den ich besser füttere. Der, den ich besser füttere. Was ist das? Den weißen Hund füttern. Ich glaube, zuallererst müssen wir uns bewusst werden, dass wir viel Vertrauen in die Gnade und die Treue und die Liebe und die Kraft unseres Herrn brauchen. Mit diesem Vertrauen, ich muss vertrauen, dass das Futter gut ist. Der Tierliebhaber wird seinem lieben Hund oder seinen lieben Katzen kein schlechtes Futter geben. Ich muss wissen, ich muss darauf vertrauen, dass der Herr mir gutes Futter gibt, dass das, was er mir sagt, gut ist, dass das, das Futter, was er mir gibt, dass das mich auferbaut. Der Rainer hat eben die Bibel in die Höhe gehalten. Das ist Futter, wenn wir tagtäglich in der Schrift lesen. Das brauchen wir so sehr wie Nahrung, wie Futter. Das ist Futter für den weißen Hund. Und es geht nicht nur darum, das ist auch schön, dass wir die Bibel studieren und dass wir uns darin gut auskennen und dass wir die theologisch deuten können. Natürlich, das ist auch gut. Hier geht es aber darum, dass wir fragen, Herr, was willst du von mir? So wie das Paulus, Saulus getan hat, als ihm der Herr Jesus, der Auferstandene, begegnete. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Du liest das Wort und fragst den Herrn, was willst du mir heute sagen? Was soll ich heute tun? Gibt es ein Wort für mich heute? Das ist Nahrung. Und alle, die hier sitzen, haben heute eine Riesenchance, unheimlich viel Nahrung zu sich zu nehmen. Wer in den Gottesdienst geht und sein Herz öffnet für die Lieder, für das, was die Lieder sagen, sein Herz öffnet für die Gebete, sein Herz öffnet für die Predigt, auch wenn sie von einem Menschen kommt. Und man kann ja immer das Gute behalten und das andere wegtun. Wer sein Herz dafür aufmacht, der füttert den weißen Hund massiv. Auch in den Bibelstunden. Wisst ihr, auch wenn ihr einem Menschen begegnet, in Barmherzigkeit, Vergebung, Versöhnung, Liebe, einfach entgegenkommen. Das ist gleichzeitig Futter und Frucht. Wie das bei einem Baum ist. Ja? Der hat Frucht, der Baum. Und diese Frucht kannst du wieder als Nahrung zu dir nehmen. Wenn du Gutes tust durch den Geist, das ist gleichzeitig wieder Futter. Es ist wie, wenn du einen Schneeball machst und du rollst ihn den Berg runter. Der wächst. Ja? Der wächst. Wir haben so viele Möglichkeiten in Deutschland. Wir haben so viele Möglichkeiten bei uns in der Gemeinde, in den Gemeinden, uns füttern zu lassen. Was ist das für ein Vorrecht? Verlasst doch nicht unsere Versammlungen. Was muss ich euch das sagen? Tut's ja nicht. Ja. Okay. Zum nächsten Vers. Ja, das hatten wir schon, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wir kommen nochmal drauf zu sprechen. Ja, ups, das war er ja nicht. Okay. Ach so, Entschuldigung, ich muss nochmal zurück. So war das. Ich hatte ja noch nicht den ersten Teil dieses Verses betrachtet, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Das hatte ich ja vergessen. Liebe Freunde, wenn wir so einen Vers lesen als Kinder Gottes, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Also mich betrifft das, dann kommt leicht Angst auf. Oder? Also bei mir schon, bei manchen vielleicht nicht. Kommt leicht Angst auf. Oh, ich lebe doch so oft nach dem Fleisch. Oder? Sündige doch so oft. Ich versage doch so oft. Ich erleide doch so oft geistliche Niederlagen. Lebe ich nicht gemäß dem Fleisch? Bin ich eigentlich Christ? Gehöre ich eigentlich zu Gott? Leitet mich der Geist eigentlich? Da kommt die Angst auf. Unser Text beantwortet unsere bange Frage. Unser Text beantwortet unsere bange Frage. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, lieber Vater. Als Kind Gottes sind wir in einer Beziehung zu unserem Vater Gott. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, keine Angst zu haben vor Versagen, auch wenn wir versagen. Keine Angst vor den Folgen der Sünde, auch wenn wir sündigen. Das ist es, was Johannes meint, wenn er sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Ich glaube, Ebo hat mal hier, als er gepredigt hat, ein Beispiel erzählt. Ich glaube, da war der Daniel Fatius involviert. Richter. Ja, das war das mit dem Richter, genau. Stell dir vor, du bist ein kleines Kind. Dein Vater ist Richter. Ein strenger Richter. Und der kommt nach Hause. Was sagst du da? Oh, da kommt der Richter. Du sagst, Abba, du sagst, Papi, und läufst ihm in die Arme. Das ist die Beziehung, die wir zu Gott haben. Aber die stammt von Gott, diese Beziehung. Die hat er initiiert. Gott ist so ein guter Gott. Er liebkost uns, er streckt die Arme aus, er umfängt uns, er umfasst uns, er umarmt uns, er liebkost uns. Er wird uns doch nicht gehen lassen, er hält uns fest. Kennt das im Johannesevangelium? Niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Er lässt doch nicht zu, dass jemand euch aus seiner Hand reißt. Ihr braucht keine Angst zu haben vor Trennung vor ihm, davon, dass er euch verstößt, dass er sagt, ich will dich jetzt nicht mehr. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Ihr seid adoptiert. Ihr seid in der Familie Gottes. Ihr gehört zur Familie Gottes, zur Familie des Vaters. Wisst ihr, dass das viel mehr ist als eine Adoption? Die Adoption ist da nur ein schwacher Vergleich. Es ist viel mehr als eine Adoption. Wisst ihr nämlich, bei der Adoption, da nehme ich fremde Kinder an Kindesstatt auf. Das sind aber keine leiblichen, das heißt, sie haben nicht meine Gene. Nicht, dass ihr jetzt meine Rede missversteht. Das ist keine Missachtung von Pflegekindern, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Nur um das Beispiel zu sagen. Sie haben nicht deine Gene. Wenn Gott uns adoptiert, er gibt dir von seinen, wenn ich das so ausdrücken darf, er gibt dir von seinen Genen. Wir werden Anteil haben durch den Glauben an der göttlichen Natur. Wir sind seine Kinder. Er wird uns nicht verstoßen, das entspricht ihm gar nicht. Als ich mich mal auf eine Predigt vorbereitete, ist aber schon länger her, da saß ich, war schönes Wetter, ich saß im Hofgarten, auf der Hofgartenwiese. Und da habe ich gedacht, oh, die Sonne scheint so stark, ich gehe mal auf den Kinderspielplatz, da ist mehr Schatten, und habe ich mich da auf eine Bank gesetzt. Und da sah ich ein kleines Kind, vielleicht drei Jahre alt, und es lief, verließ den Kindergarten, ja, da ist die Neugier, ja, ist die Neugier, da will man erkunden, ist doch gut, verließ den Kindergarten Richtung Koblenzer Straße. Die ist sehr befahren, sehr, wie sagt man, verkehrsreich. Reich, ja. Und das kleine Kind lief in Richtung Koblenzer Straße und dann sah ich die Mutter. Die Mutter lief hinterher, nahm das Kind in die Arme, brachte es wieder zurück zum Spielplatz. Das Kind schrie, wollte natürlich zur Koblenzer Straße. Und die Mutter, was hat sie gemacht? Es fand das so süß, sie hat das Kind liebkost und hat die Aufmerksamkeit des Kindes auf Dinge auf dem Spielplatz gelenkt, auf andere Dinge. Und ihr gezeigt, wie schön der Spielplatz ist. Und dann fing das Kind an zu lachen. So ist das mit Gott. Er geht uns auf unseren Irrwegen, die wir immer wieder gehen. Er geht uns auf unseren Irrwegen hinterher, wenn wir ausgebüxt sind, Ulla, ne? Wie du immer sagst. Er geht uns auf unseren Irrwegen hinterher. Er läuft dem verlorenen Sohn hinterher. Er läuft dem verlorenen Schaf hinterher, bis er es gefunden hat. Er bringt uns zurück und lenkt unsere Blicke auf etwas anderes, auf etwas Besseres, auf etwas Größeres. So ist unser Gott. Wir rufen Abba, das heißt Papi. Abba, Vater. Deshalb keine Angst vor diesem Satz. Römer 8, 9 spricht uns das ja nochmal zu. Wir haben das auch letzte Woche gehört. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist Christus nicht hat, der ist nicht sein. Darf ich die Frage stellen? Was kommt? Ja. Darf ich die Frage stellen, wann gehören wir denn zu Gott? Wann sind wir denn Kinder Gottes? Woran erkenne ich das denn? Erkenne ich das? Das könnte ja wieder so eine bange Frage sein. Oh, gehöre ich denn Christus? Der Teufel geht umher und sät hier Zweifel. Ich sage euch, er sät hier Zweifel. Bin ich Kind Gottes? Diese Frage soll es beantworten. Ich möchte das kurz erläutern. Der Geist selbst, nämlich der Geist Gottes, gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wie geht das? Mit anderen Worten, anders ausgedrückt, der Geist Gottes zeigt meinem Geist, meinem menschlichen Geist, dass ich Kind Gottes bin. Mein menschlicher Geist kann das erkennen. Es gibt einen interessanten Vers in Matthäus 26. Da sagt Jesus, das Fleisch ist schwach, aber der Geist ist willig. Da ist für mich der Schlüssel. Da ist für mich der Schlüssel. Über den Geist des Menschen zu reden, ist viel zu kompliziert. Das ist riesig kompliziert. Aber nimm's mal ganz einfach. Dass ich Kind Gottes bin, es ist in meinem Bewusstsein. Es ist in meinem Bewusstsein, aber mit Bewusstsein meine ich etwas viel Tieferes. Es ist in meinem Herzen. Es ist in meinem Sehnen. Es ist in meinem Wollen. Es ist in meinem Sehnen. Ich sage, ich möchte gerne Kind Gottes sein. Kannst du das sagen? Ich möchte gerne Kind Gottes sein. Ich will gerne Kind dieses Vaters sein. Ich will Christus gerne nachfolgen. Ich möchte das von Herzen. Es ist in meinem Wollen. Und wisst ihr, wie da der Geist, mein Geist und sein Geist zusammenarbeiten? Das heißt ja hier, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Wie er das? Weil er unseren Willen ändert. Wenn wir zum Glauben kommen an Christus, er unser Herz ändert. Jahreslosung. Er unser Herz ändert. Er unseren Willen ändert. So, dass ich sagen kann, ich möchte Jesus gerne nachfolgen von Herzen. Ich möchte gerne seine Gebote halten. Ich möchte gerne, dass er mein Papi ist. Ich will nicht von ihm weg. Er soll mich umfangen. Er soll mich schützen. Wenn du das sagen kannst, trotz all deiner Schuld, trotz all deiner Sünde, trotz all deines Versagens, trotz all deiner Niederlagen, trotz all dem Bewusstsein, dass du hier auf dieser Erde, solange du da bist, auch Sünder bist, wenn du trotzdem sagen kannst, nein, ich will aber Gott gehören, dann weißt du, dann weißt du, dass du Kind bist. Das kann niemals jemand sagen, der nicht Kind Gottes ist. Das kann niemals jemand von Herzen meinen und sagen, der Kind Gottes ist. Niemand kann sagen, Herr Jesus, und das auch von Herzen meinen, ohne im Heiligen Geist. Das ist schön, Gott bezeugt unserem Geist, durch seinen Geist, dass wir Kinder sind. Noch ein anderer und letzter Aspekt, beim Blick auf die Uhr, noch ein anderer und letzter Aspekt zu diesem Bewusstsein, so nenne ich das einfach mal, es ist nicht das endgültige Wort, vielleicht finde ich noch ein besseres, zu diesem Bewusstsein, Kind Gottes zu sein, was dazu gehört. Wenn du gute Eltern hast, einen guten Vater, gute Mutter, wer auch immer das ist, dann merkst du, du bist unter ihrem Schutz. Du bist aber auch von ihrem Schutz abhängig. Dann merkst du, du bist von ihrer Kraft abhängig. Von ihrem Vermögen, von ihrem Können bist du abhängig. Von ihrer Kompetenz bist du abhängig. Du bist von ihrer Fürsorge abhängig. Ja, als kleines Kind oder als Junge. Du weißt, du bist abhängig von deinen Eltern in allem. Dieses Bewusstsein haben wir als Kinder Gottes. Dieses haben wir. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt, der bringt reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts, nichts, gar nichts, was gut ist, gar nichts, was ewig ist, gar nichts, was einen Bezug zu Gott hat und zu meinem Vater tun. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ich habe hier ein Bild. Ja. So sieht das aus, wenn man ohne Gott unterwegs ist. Und ohne dieses Bewusstsein und ohne dieses Wissen, ich bin abhängig von der Fürsorge meiner Eltern, meines Vaters, meines Papis im Himmel. Ich brauche ihn. Ich kann nicht ohne ihn gehen. Eisenbahnwaggons bestellt und nicht abgeholt. Den kannst du nicht einfach sagen, fahr doch mal, na beweg dich doch mal. Die können das nicht. Die haben keinen Antrieb, das geht nicht. Die brauchen die Lok. Und dann vergrast alles und verwuchert alles. Und das Leben wird sinnlos und du bleibst da stehen, wo du bist. Ja, das geht nicht. Und dann versuchst du vielleicht, irgendeiner der Waggons, oh, ich will jetzt alleine fahren. Wisst ihr, es ist so wie hier. Das ist so mühsam, einen Luftballon aufzublasen. Das schaffst du wohl, du kannst ihn aufblasen. Das kostet Kraft, wie man den Mann da ansieht auf dem Bild. Wisst ihr, was dieser Ballon macht? Das habt ihr bei Kindergeburtstagen immer. Der bleibt auf der Erde liegen. Der bleibt unten. Ja, der ist zwar schön voll Luft und sieht schön aus, mit menschlicher Kraft hineingeblasen, der bleibt schön auf der Erde. Der braucht Helium. Der braucht Geist, damit er auffährt. Der braucht Geist. Nichts aus eigener Kraft. So ein letztes Wort. Ein letztes Wort, das muss ich noch sagen. Das scheint eine geistliche Floskel, ein geistliches Klischee zu sein. Nichts aus eigener Kraft. Ich hatte da mal ein Gespräch drüber. Ach ja, ihr Christen. Nichts aus eigener Kraft. Könnt ihr denn überhaupt unterscheiden, was das ist, wenn ihr etwas in eigener Kraft tut und in der Kraft Gottes? Das ist doch nur theoretisch. Das ist doch frommes Gesülze. Das ist doch reine Theologie. Was redet ihr von in eigener Kraft und in Gottes Kraft? Kannst du das überhaupt unterscheiden? Ich hatte das Gespräch mit einem Christen. Ich sage, ja, das kannst du merken. Ja, das kannst du merken. Ich habe das in gegenseitigem seelsorgerlichen Gespräch schon gemerkt, gehört. Da sagt dann einer, ich habe das jetzt kapiert. Ich habe das im Griff. Oh, ja, merkt ihr das? Ich habe das jetzt kapiert. Ich habe das im Griff. Habe ich massenweise gehört. Nichts hast du im Griff, gar nichts. Das ist Anmaßung. Das ist Anmaßung, das ist Leben aus der eigenen Kraft. Das ist nicht Leben aus Gottes Kraft. Oder den Alltag einfach laufen lassen. Ich kann das gut, wir können das gut. Den Alltag einfach laufen lassen. So, da sind so viele Dinge zu tun. Wir sind im Stress. Da ist A zu tun, B zu tun, C zu tun. Und dann wollen wir gerne in der Bibel lesen. Aber es ist noch D zu tun und E zu tun. Und ach, schade, und dann schaffen wir es auch nicht zum Gebetsabend. Den Alltag laufen lassen, ohne zu Gott zu kommen, ohne mit ihm zu reden, ohne dieses Bewusstsein, ich brauche ihn. Ich muss an diese Tankstelle. Ich muss an diese Tankstelle. Ich bin ein Auto ohne Kraftstoff. Ich muss auffüllen. Liebe Freunde, ich muss nicht an jeder Ecke auffüllen. Ich muss nicht jede 10 Minuten auffüllen. Wenn der Tank mal voll ist, dann fährt er auch. Aber er ist schneller leer, als man denkt. Er ist schneller leer, als man denkt. Ja. Dieses Laufen lassen, das Leben, ja, da fehlt dieses Bewusstsein, ich bin, wenn ich etwas tun soll, was zum Himmel steigt, wenn ich etwas tun soll, was wertvoll ist für die Ewigkeit, was für meine Beziehung zu Gott wertvoll ist, was für die Menschen um mich herum wertvoll ist, ich muss immer wieder tanken, ich muss immer wieder mit ihm reden, ich muss immer wieder zu ihm kommen, das signalisiert, Herr, ich kann's nicht ohne dich, ich brauche dich, ich muss bleiben am Weinstock. Ich komme zurück zum Titel. Ich habe da noch einen Witz, aber da geht ein Mann durch den Wald und durch den dunklen Wald und er betet zu Gott, ich habe so eine Angst, Herr, hilf mir, dass ich hier, unbeschadet nach Hause komme, hilf mir bitte. So, und dann ist er aus dem Wald raus, er sieht schon sein Haus, er kommt auf einen schönen sonnigen Weg und sagt, Herr, danke, jetzt brauche ich es nicht mehr. Ja, geht uns das nicht oft so? Macht nichts allein. Macht nichts allein. Ihr braucht es nicht. Ihr habt so eine Kraftquelle. Komme zurück zum Titel und den letzten Satz. Christsein, Frust oder Lust. Wenn ich weiß, mein Papi, er ist im Himmel, er ist Gott. Er liebt mich, er umfängt mich, er geht mich nach. Wenn ich wissen darf, ich bin sein Kind, dann kann ich in Freude leben. Dann kann ich in Lust am Herrn leben. Und dann komme ich auch immer wieder zu seinem Thron, um Vergebung zu bitten. Ja? Ich komme immer wieder hin. Ich bin traurig über meine Sünde. Ja, das soll ich auch. Aber ich bin trotzdem frohgemut. Ich darf immer wieder zu ihm kommen. Er wird mich nicht verstoßen. Das ist auch ein Leben in der Lust am Herrn. Amen. Amen. Ja.